ARD.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der heutigen Folge von Amerika. Wir müssen reden mit Gudrun Engel, der ARD-Studioleiterin in Washington, D.C.
Hallo, hallo, hallo.
Hallo, Gudrun.
Du warst gerade im Ansatz, zu mich zu fragen, ob ich spüre, dass sich die Stimmung verändert.
Genau. Ja, das interessiert mich vor allem, diese Frage nach dem Klima der Angst, was da gerade sich abspielt, dass Menschen sich nicht mehr trauen, auf Demos zu gehen, weil sie da irgendwelche Kollateralschäden vielleicht befürchten oder Anwaltskanzleien sich nicht mehr trauen, gegen Trump zu stellen oder sowas. Zersetzt das so diese Gesellschaft, dieses Klima der Verunsicherung und auch der Angst?
Total. Das ist das, was ich auf jeden Fall wahrnehme. Ich habe das Gefühl, er braucht gar keine Dekrete, um irgendwas umzusetzen. Es reicht auch allein, dass er durch Emotionen und durch Verunsicherung wirkt. Er hat ja direkt in seiner ersten Rede bei seinem Antritt gesagt, Shock and Awe, das ist ja eigentlich eine Formulierung aus dem Irakkrieg gewesen von Bush. Furcht und Schock verbreiten, und das gelingt ihm ganz eindeutig. Also wir sehen ja langsam Proteste, und ich war auch auf einigen. Und was da schon bemerkenswert ist, also zum einen, es sind sehr wenige, ich war auch bei den Protesten nach seiner ersten Amtseinführung, und da standen zwei Tage später 120.000 Menschen in New York auf der Fifth Avenue. Und jetzt geht man zu einer Demo, und da stehen vielleicht 5.000 bis 8.000 Menschen. Und was da sehr auffällig ist, ist, wenn man sich so umguckt, wer da jetzt noch hingeht, dann würde ich zusammenfassen, der Protest ist weiß, der Protest ist weiblich und der Protest ist weißhaarig oder grauhaarig. Also das heißt, diejenigen, die jetzt aufstehen und dahin gehen, das sind, wenn man sie fragt, alles lebenserfahrenere Frauen, die sagen, ich habe nichts mehr zu verlieren. Und die Jungen, die da sind, die wenigen, die sind, viele von denen sind vermummt, weil sie sagen, wir haben Gesichtserkennung überall und ich möchte nicht irgendwann von meinem Arbeitgeber darauf angesprochen werden, dass ich hier war. Ich habe kaum Schwarze gefunden, die ich, mit denen ich hätte ins Gespräch kommen können, und eigentlich überhaupt keine Latinos. Also die sind alle nicht da, und wir haben eben 11 Millionen Menschen ohne Aufenthaltstitel in den Vereinigten Staaten. Die meisten sind Latinos und die tauchen da einfach nicht auf. Die haben Angst.
Das muss ich sagen, finde ich so krass, dass wir reden jetzt über die Vereinigten Staaten und nicht über Russland oder Iran, dass Leute Angst haben. In the land of the free, wo Meinungsfreiheit der erste Priorität ist, wo J.D. Vance ist hier nach München gekommen und hat die Deutsche geschimpft wegen Meinungsfreiheit. Also, und jetzt haben Leute, wie du sagtest, Angst, dass die wird gefilmt oder mit KI gefunden, wie so viele internationale Studenten haben jetzt erfahren, und dass ihr Visum wird weggenommen oder die sind dann eventuell abgeschoben. Also insofern, ich finde es wirklich krass, aber es ist schwer zu sagen von hier, ne? Also wir beobachten, und ich rede mit Freunden und Familie, aber ich habe das Gefühl, vielleicht, und vielleicht ist es nur eine kleine Teil, wie du sagtest, aber jetzt, na, man sieht ein bisschen Widerstand, dass das entwickelt. Also wir sind ständig hier gefragt, ständig, was machen Leute, wo sind die Abgeordnete, warum sind Leute nicht auf die Straße? Und wir haben gesehen in der letzten Zeit, also Cory Booker zum Beispiel, der Senator aus New Jersey, hat 25 Stunden
krasse
lang
Rede, ja.
Geredet, genau, im Kongress. Wir haben auch, wie du sagtest, du warst auf Proteste, diese Hands-off-Bewegung, die in alle 50 Bundesstaaten waren. Aber jetzt, ich finde, also was vielleicht eine kleine Spark, ein kleiner Feuer vielleicht angefangen hat, war der Widerstand von Harvard University. Und vielleicht, Gudrun, kannst du ein bisschen was sagen darüber? Weil ich habe das Gefühl, also das könnte was sein, das Leute wirklich zusammenbringt, und wo die Unis sagen jetzt, das ist einfach zu viel und wir machen nicht mit und wir uns scheißegal, was die Konsequenzen sind.
Genau, also du hast auf jeden Fall recht. Das Problem ist natürlich auch, dass es im Moment wahnsinnig schwer ist zu überlegen, wo genau demonstriere oder protestiere ich denn. Weil beim ersten Mal war es einfach, da hat man einfach grundsätzlich gegen Trump protestiert und gegen seine Grab-her-by-the-pussy-Haltung gegenüber Frauen. Alle haben sich eine rosa Mütze gehäkelt und es war ein einheitliches Feindbild. Jetzt ist das Problem bei den Protesten einfach, wogegen, es ist ja so viel passiert, wogegen oder wofür setzt man sich denn genau ein? Also ist man gegen diese brutalen Abschiebungen? Ist man gegen die Massenentlassungen? Ist man gegen die Aushöhlung des Bildungsministeriums? Das erreicht eher dann junge Menschen. Also es gibt einfach so viele verschiedene Themen, dass es für die, die protestieren gehen, wahnsinnig schwer ist, sich zusammenzutun. Und du hast Harvard angesprochen, da hoffen ja jetzt einfach viele drauf, also viele in der Wissenschaftsszene hoffen drauf, dass das jetzt so ein, ja, Punkt ist, wo sich Leute zusammentun. Harvard kann sich nämlich einfach leisten, Widerstand zu leisten. An der Columbia University in New York sind auch 650 Millionen Fördergelder eingefroren worden. Und da hat die Uni irgendwann gesagt, ja, nee, wir brauchen die Kohle. Dann beugen wir uns jetzt den neuen Spielregeln. Harvard kann das machen. Harvard, die älteste Institution dieses Landes, riesen Privatuni, irgendwie 50 Milliarden Dollar als Grundvermögen, jetzt werden 2,2 Milliarden gestrichen. Ich meine, das sind ja alles Summen, das ist ja irre, wenn man sich das vergleicht. Die haben da jetzt mehr Fördergelder gestrichen, als die TU München in einem kompletten Jahr sonst ausgeben kann. Ja, das ist jetzt gestrichen, ist für Harvard aber noch kein großes Problem, in Anführungszeichen. Bitter, aber kein großes Problem. Und da merkt man auch wieder, dass wir in Amerika sind. Wenn du Kohle hast, dann kannst du Widerstand leisten, dann kannst du es aushalten. Hm. Wenn du keine hast, sitzt du halt am kürzeren Hebel.
Ist das vielleicht einer der Gründe, warum viele von den, ich sag mal, Ärmeren oder von der MAGA-Bewegung, die jetzt eigentlich diese Chemotherapie Trump erleiden müssen sozusagen, trotzdem diese kognitive Dissonanz ausblenden und sagen, na gut, dann reime ich mir das zurecht sozusagen, weil ich kann mich ja eh nicht gegen wehren.
Ja, vielleicht. Also es ist ja irre, weil du guckst dir das ja an und denkst dir so, also man muss ja jetzt mal dazu sagen, ne? Also die ganzen Amerikaner overall, die sind ja alles fantastisch nette, freundliche, zugewandte Menschen. Und zwar auf beiden Seiten der politischen Trennlinie, ja?
Auf jeden Fall.
Und es ist tatsächlich bemerkenswert, weil, Schiffer, auch dein Vater ist ein ganz zauberhafter Mensch. Ja,
ja,
und es ist,
auf jeden Fall.
Und es ist ja so bemerkenswert, dass man dann halt einfach im Gespräch irgendwann an den Punkt kommt, wo man denkt, ja nee, das verstehe ich jetzt wirklich leider nicht. Also das kannst du mir jetzt noch dreimal wiederholen, aber ich verstehe es leider wirklich nicht. Aber ich glaube schon, dass irgendwann halt der Punkt kommt, wo man für sich so sich seine, es ist ja alles total komplex, alles hängt miteinander zusammen, man hat sich so seine Wahrheit oder seine Erklärung für die Sache zusammengereimt. Und dann ist es natürlich auch wahnsinnig schwer, dahinter wieder zurückzugehen. Mhm. Weil auch das Vorbild fehlt, zu sagen, ja, das habe ich vielleicht falsch eingeschätzt oder da habe ich einen Fehler gemacht. Das sehen wir ja auch nirgends. Also bei Donald Trump ganz sicherlich nicht. Donald Trump ist unfehlbar, macht keine Fehler. Selbstverständlich hat er das alles total im Griff. Aber auch sonst, es gibt ja niemanden, der sich mal hinstellt und sagt, ja, das hätten wir anders machen sollen. Das wäre besser gewesen. Mhm. Und deswegen fehlt dieses Fehler eingestehen total, was mich eigentlich wundert, weil eigentlich in der amerikanischen DNA ja schon drin ist, dass man Fehler macht und was draus lernt.
Ja, also stattdessen, Trump macht immer diese Doubling Down. Also man entschuldigt sich nie und sagt es einfach wieder, egal was es ist. Zum Beispiel mit Signalgate, wie wir wissen, die Geschichte mit seiner Verteidigungsminister und Pete Hegseth. Und dass er war in einer Gruppe über Signal und hat diese Kriegspläne in Jemen diskutiert, auch mit einer Journalistin aus The Atlantic. Und statt zu sagen, wenn es kommt raus, dass Pete Hegseth hat eine andere Signal-Chat-Group mit seiner Frau und Bruder dieses Mal, er hat ihm einfach unterstützt. Und es ist ein bisschen wie ein Kampf mit die Mainstream-Media, wie er sagt, und blamiert die Mainstream-Media. Und ich muss auch sagen, wenn wir zurückgehen zu meinem Vater, dass wenn ich bei ihm zu Hause bin, dass Fox News zum Beispiel läuft, also fast immer, also das Fernsehen ist immer an, es läuft immer entweder im Hintergrund oder er guckt das. Und ich habe neulich eine Umfrage gesehen, wo steht, dass 70% von Amerikanern, die ihre Nachricht von Fernseher kriegen, gucken Fox News. Also insofern, welche Rolle, du hast gerade gesagt, also Leute wohnen in ihrer eigenen Welt, ne? Und welche Rolle dann spielt die Medien für dieses alternative Fakten oder alternative Universum, das wir sehen in den USA?
Also was ich krass finde, ist, dass egal mit wem ich spreche, egal auf welcher Seite der politischen Trennlinie, und ich komme dann mit irgendwelchen Argumenten und Fakten, die jetzt vielleicht gegen diese Meinung sprechen, dann ist es egal, auf welcher Seite höre ich, ja, nee, das haben dir die Rechten Fake News erzählt oder ja, nee, das haben dir die Linken Fake News erzählt. Mhm. Also grundsätzlich habe ich das Gefühl, egal wer mit mir spricht, sagt mir immer so, ja, nee, das glaubst du, aber das stimmt überhaupt nicht. Das liegt daran, dass du Fox geguckt hast oder das liegt daran, dass du CNN geguckt hast oder was auch immer. Was ich merke ist, dass die, in Anführungszeichen, Mainstream-Media, also die etablierten Medien, wir sind ja sehr unter Beschuss. Also wir können nicht mehr den Presspool fürs Weiße Haus besetzen. Das hat die White House Press Association über Jahrzehnte getan. Das hat Donald Trump ihnen jetzt quasi genommen. Sie stellen sehr klar, also wenn man eine Frage stellen will bei einer Pressekonferenz und Donald Trump hat keine Lust auf den oder die Kollegin sagt dann, nee, du nicht, weiter, nächster und ignoriert die einfach. Und ich selber stell fest, ich stehe da ja relativ häufig im Weißen Haus und rede dann zum Beispiel mit Ingo in den Tagesthemen und so. Ja. Und mittlerweile stehen da um mich rum ganz andere Kollegen. Also es haben ganz andere und neue, in Anführungszeichen, Medien Zugang. Podcaster, viele aus dem rechten Spektrum, Influencer, TikTok und so weiter. Und ich habe jetzt, meine Schaltposition ist jetzt auf einmal zwischen einer Kollegin, die sehr stark operiert ist, von Bibel TV und auf der anderen Seite einer Kollegin, die sehr stark operiert ist, von Lindell TV. Also Mike Lindell ist ja der Pillow Man. Der Mann hat, berühmt geworden, weil er im Bezahlfernsehen Kopfkissen verkauft. Und das ist offenbar der heiße Scheiß. Und der hat jetzt einen eigenen Fernsehsender. Und ich stehe jetzt halt da zwischen Bibel TV und Lindell TV und höre ja dann immer, was die Kolleginnen so erzählen. Und denke mir immer, auf welcher Veranstaltung wart ihr denn? Ich war doch da jetzt auch gerade. Wir waren doch jetzt gerade alle da und haben uns angehört, was Donald Trump gesagt hat. Was erzählt er so? In welcher Realität lebt ihr denn? Das finde ich schon sehr bemerkenswert, weil das ist ja dann das, was die Zuhörer oder Zuschauer erzählt bekommen. Ne? Deine Frage gerade, Schiffer. Also die hören dann, was die sagen, aber ich stehe immer so daneben und sage, wir waren doch eindeutig auf der gleichen Veranstaltung. Wo ist jetzt das passiert? Also was habe ich denn verpasst? Hatte ich eine Auszeit? War ich ohnmächtig? Also es ist wirklich faszinierend.
Ja, und das ist natürlich auch das Problem für eine Gesellschaft, in der kein gemeinsamer Nenner mehr besteht, dass man dann eben quasi eine Verunsicherung reinbringen kann, auch als autoritär auftretende Führungsperson, die dann quasi sagt, naja, sobald es kritisch wird, stimmt so nicht und ist einfach ignoriert und man ist so verunsichert und man kann gar nicht mehr sagen, hä, kann das sein, kann das stimmen? Und das ist die große, große Gefahr, die da eben auch davon ausgeht, von diesem ganzen alternativen Universum, wenn man das so bezeichnen möchte.
Ich finde, das ist das Hauptproblem, die Verunsicherung. Und daher kommt ja der Wunsch, und den sehen wir ja leider auch nicht nur in den USA, aber eben der Wunsch nach einer starken Führungsfigur, nach einer starken Führungspersönlichkeit, idealerweise ein Mann, auch das haben wir ja im Wahlkampf, gerade in Bezug auf Kamala Harris, immer wieder gehört und gelernt. Auch ich war ja im Vorfeld unterwegs und auch da geben einem Männer Interviews, die einem sagen, eine Frau kann ja auf keinen Fall ein Land führen.
Man denkt sich so, das hatte ich ja selber in meiner Doku, die ich mit Birgit Wernke zusammen gemacht habe. Ne? Da hatten wir eine Bekannte aus Green Bay, eine sehr gläubige Christin, die sagte, nein, das steht so in der Bibel nicht, dass Frauen Führungspositionen haben.
Genau, ich ordne mich hier unter. Mhm. Genau. Und da, das so. Und also irgendwie hat man so das Gefühl, dass offenbar die Mehrheit, hat ihn ja gewählt, irgendwie auf der Suche ist nach einer starken Führungspersönlichkeit, nach einem starken Anführer.
Nach Klarheit.
Nach Klarheit. Und wenn der dann die Regeln, ich hatte bei den Mule Days, bei den Maultiertagen in Columbia, Tennessee, habe ich mit ganz vielen Veteranen gesprochen und so. Und die sagen ganz klar, ja, wenn er es hinkriegt, nochmal ein drittes Mal anzutreten und sich nochmal wählen zu lassen, ich würde ihn wieder wählen. So. Verfassung, ja, nee, egal. So, wenn die Mehrheit, das, was du vorhin auch gesagt hast, wenn die Mehrheit des Volkes das doch will, dann müssen wir es doch so machen. Dann ist doch egal, ob das Gesetz dagegen ist oder die Verfassung. Dann müssen wir halt das Gesetz ändern oder die Verfassung ändern, weil wir sind ja die Mehrheit. Also es ist so ein bisschen der Plan, mit der Mehrheit wirklich dann Dinge zu ändern, um Sachen abzuschaffen, die der Mehrheit dann nicht mehr zur Verfügung stehen.
Ja, das hast du in deinem Film diskutiert mit einem Mann, der heißt Lewis Clark, was ich finde ein großartiger Name. Also
Superman.
Lewis and Clark Trail im Westen. Aber und er, du hast ihm wegen der Zustand jetzt der Dinge und über, er hat über die Ende der Demokratie gesprochen und über Faschismus. Also wie sieht er das aus, als wir über den Widerstand gesprochen haben und Harvard und jemand, der ein Beispiel macht und steht gegen Trump und Leute zusammenkommen oder Cory Booker oder dann habe ich also persönlich Hoffnung, dass Leute das nicht alles einfach akzeptieren und gehen auf die Straße, die Demokratie zu retten, weil die haben Respekt für unsere Institutionen, für the rule of law, für Gesetze und so weiter. Aber dann, also wenn man hört, was die Leute, die du interviewst hast in Texas, in Tennessee, hat man ein bisschen ein anderes Gefühl.
Ja, hören wir mal kurz rein in diese Szene.
Trump regiert per Dekret und mit aggressiver Rhetorik, ignoriert dabei die Gewaltenteilung.
Ich glaube, das ist das Ende der Demokratie, wie wir sie kannten.
Das ist also auch das Ende der Gewaltenteilung?
In unserer gesamten Geschichte, über 250 Jahre, gab es ein Gleichgewicht der Kräfte. Man nennt das Gewaltenteilung zwischen der Exekutive, der Regierung, der Judikative, den Gerichten und der Legislative, dem Kongress. Das gerade könnte diese 248-jährige Geschichte der Gewaltenteilung vollständig beseitigen.
Glauben Sie, dass Trump das durchsetzen wird? Weil er sagt ja, es ist mir egal. Wenn der Präsident etwas für das Land tut, kann es nicht schlecht sein.
Ja, das ist Faschismus.
Ja, Lewis Clark endet mit, das ist Faschismus. Ist das so die Angst, die Menschen da tatsächlich haben in den USA?
Also der ist natürlich sehr reflektiert. Dazu muss man sagen, der ist mittlerweile 72 Jahre alt und der vertritt eigentlich Whistleblower innerhalb der Regierung schon seit Carter, also seit
ein 40 Anwalt.
Jahren. Ein sehr erfahrener Anwalt, der wollte eigentlich jetzt so langsam in die Rente und in den Sonnenuntergang reiten und sagt so, er hat das Gefühl, jetzt geht der Kampf erst richtig los. Der ist natürlich sehr reflektiert und deswegen kann er ganz klar sagen, ja, das ist Faschismus. Bei den Protesten trifft man auch immer wieder Leute, was für mich als Deutsche wahnsinnig faszinierend ist, dass viele Plakate haben und da steht dann drauf, Hitler hat auch nur 53 Tage gebraucht bis zur Machtergreifung oder so. Also es gibt wirklich, wirklich viele Vergleiche zu Deutschland, zum Dritten Reich. Das finde ich sehr bemerkenswert immer, wenn ich da unterwegs bin.
Ja.
Aber so in der Absolutheit, so das ist Faschismus, sagen in der Klarheit und der Deutlichkeit sagt er das, aber sonst hört man das selten, vermutlich auch aus Angst.
Gibt es denn etwas, wo du sagst, okay, wir haben jetzt eine Menge kritische Punkte angesprochen in diesen ersten 100 Tagen, eine Menge Verschiebungen, was Institutionen, was Normen betrifft, was auch Dinge wie, welche Bücher in Schulbibliotheken stehen mittlerweile, also solche eher vielleicht nicht so krassen, im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit stehenden Dinge, aber dennoch, die ja so kleine Stellschrauben verschieben, wo sich da alles was verändert. Aber gibt es auch Dinge, wo du sagst, naja, aber eine Mehrheit hat ihn ja gewählt und eigentlich ist so ein bisschen Disruption ja auch gar nicht so schlecht. Und es gibt auch ein paar, ich sag's mal ganz platt, auch ein paar wirklich gute Sachen oder nicht wirklich gute, sondern wo man sagt, okay, das ist schon nicht ganz falsch, wo er da unterwegs ist. Oder da legt er zumindest auch den Finger in die richtigen Wunden.
Beides ist richtig. Also ich merke zum Beispiel, dass es mich, mein Leben ist nicht beeinträchtigt. Ich bin Gast in den Vereinigten Staaten und noch habe ich Zugang zu allen Pressekonferenzen und so. Aber ich merke es so, also was mich stört, ist tatsächlich, dass diese bunte Gesellschaft, diese tolerante, fantastisch freundliche Gesellschaft gerade sich so stark verändert, dass das Kennedy Center, das große Kulturzentrum, nicht mehr in Regenbogenfarben angestrahlt werden kann. Kann man sagen, ja, tut ja keinem weh. Ja, aber es sagt was aus, dass aus der Bibliothek der Naval Academy Annapolis über 1000 Bücher entfernt wurden, darunter die Biografien von Martin Luther King und anderen schwarzen Menschenrechtsaktivisten. Das sagt was aus. Dass der Präsident vor dem Weißen Haus den Black Lives Matter Plaza hat entfernen lassen. Stimmt. Was ist das Problem? Da steht Black Lives Matter über 200 Meter auf der Straße, ja? Aber das hat ihn gestört, das musste weg. So, das sind so die Sachen, da merke ich, das triggert mich, dass Porträts von 4-Sterne-Generälen im Pentagon abgehängt werden, weil sie schwarz sind oder trans. So, diese Form von zurück, rückwärtsgewandt zu einer weißen, sehr gläubigen Elite, ja, das stört mich persönlich, weil ich das wahrnehme in meinem Umfeld. So. Mhm. Aber natürlich gilt wie bei allem, Donald Trump macht sehr viele Dinge, die wir hinterfragenswert finden. Aber der macht natürlich auch Dinge, die total gut ankommen bei den Leuten. Und ich sag auch immer, Donald Trump ist ja überhaupt kein Ideologe in meiner Wahrnehmung. Ja, J.D. Vance ist ein Ideologe, der da die Strippen zieht. Aber Donald Trump ist ein Machtmensch und Donald Trump ist ein Egomane, der das Rampenlicht sucht. So, wenn die Demokraten den aufgestellt hätten, statt die Republikaner, dann hätte der das auch gemacht. Also Donald Trump geht es ja darum, ich bin hier der tolle Geschäftsmann, ich finde, mir steht der Friedensnobelpreis zu, schade, dass er nicht Papst werden kann, sonst würde er das wahrscheinlich auch versuchen. Also es geht ihm ja darum zu zeigen, ich bin hier der Tolle und ich habe es total im Griff. Und wenn er dann aber golfen geht, und das tut er ja jedes Wochenende, und trifft dort irgendwie einen von seinen Golfbuddies und der erzählt ihm hier, pass auf, meine Tochter hat ein Riesenproblem mit künstlicher Befruchtung und das ist alles irgendwie ganz schwierig und das ist auch alles ganz teuer und der Zugang ist schwierig und so weiter und so weiter. Dann kommt Donald Trump am Montag drauf zurück ins Weiße Haus und unterschreibt am Dienstag ein Dekret, wo es darum geht, dass Zugang zu künstlicher Befruchtung erleichtert werden soll und dass es auch nicht mehr so teuer ist. Das ist eine gute, aus meiner Sicht, gute Errungenschaft für diese Gesellschaft. Oder dann hat sein Buddy Kid Rock, du hast ja mit ihm telefoniert, mit ihm gesprochen. Dann kommt der vorbei in seinem roten Glitzerhemd und sagt, hier, pass mal auf.
Tolles Donald, Outfit.
Tolles Outfit, Donald, Problem. Die Tickets für Konzerte sind viel zu teuer und dann werden die wiederverkauft und wiederverkauft und diese ganzen Wiederverkaufsplattformen, die treiben den Preis hoch und dann kann sich kein Amerikaner mehr das leisten, dann musste man was machen. Und dann unterschreibt Donald Trump ein Dekret dafür, dass die Tickets jetzt nicht mehr weiterverkauft werden dürfen und zum Regelpreis festgesetzt werden. Das sind jetzt alles keine großen gesellschaftsverändernden Dinge, zeigt aber, es ist auch nicht alles, was der macht, völlig aus der Luft gegriffen und gaga.
Man sollte mit ihm golfen gehen.
Das würde helfen. Nein, ganz sicher. Also, aber das merkt man ja gerade.
Kann Friedrich Merz golfen?
Das hat der Präsident von Finnland gemacht, oder? Die waren golfen zusammen. Und es hat, glaube ich, gut funktioniert. Ich kann nicht erinnern, was der... Also,
Man merkt es ja jetzt auch mit dieser ganzen Ukraine-Nummer, ja?
Ja.
Er trifft Zelensky. Dann sagt er, ja, also jetzt muss der Putin aber wirklich, also so geht's ja aber nicht so. Dann geht Steve Witkoff wieder zu Putin, kommt zurück, sagt, ja, der Putin, ja, so nett. Also das war ja so gut. Dann hat wieder Zelensky den schwarzen Peter. Also es ist ja keine Strategie dahinter. Wer gerade mit ihm spricht, sagt er, ja, der war ganz nett, ja, das, was der gesagt
hat. Zuletzt das Ohr des Präsidenten hatte, sozusagen.
Ja, genau. Also ja, mit ihm golfen ist sicher eine gute Idee.
Ja, wobei, wo du gerade den Punkt ansprichst, das ist ja etwas, was uns hier in Europa und gerade auch in Deutschland sehr interessiert, eben der Krieg gegen die Ukraine. Ich fand das fast schon überraschend naiv, dass er jetzt irgendwie rausgehauen hat, dass er doch sehr enttäuscht ist von Wladimir Putin, wo ich die ganze Zeit dachte, ja, was dachtest du denn die ganze Zeit, dass der ein paar nette Worte und dir ein Gemälde schickt und dann ist er auf deiner Seite und springt schon, so wie du dir das vorstellst? Also
ich fürchte ja. Ich fürchte ja. Weil daran merkt man halt, dass er überhaupt nicht in diesem Diplomatie-Game ist. Ah. Ja, sondern der Mann ist Geschäftsmann. The Art of the Deal ist sein Buch. Er ist, so sieht er sich ja auch. Und deswegen ist ja auch diese Zollgeschichte jetzt so bei ihm so klar. Er sorgt dafür, dass die Kohle zurückkommt in die Vereinigten Staaten. Er sorgt dafür, dass die Arbeitsplätze zurückkommen, dass die Investments zurückkommen. Muss man alles mal abwarten. Und genau das Gleiche mit dieser Ukraine-Geschichte. Ja, ich schaff's in 24 Stunden. Ah, jetzt doch ein bisschen komplizierter. Jetzt brauche ich wohl einen Schuldigen, weil dass ich es verbockt habe, kommt ja auf gar keinen Fall in Frage. Nee. Wer könnte denn jetzt der Schuldige sein? Ah ja, okay, versuchen wir es mal bei Zelensky, weil den kann ich am besten unter Druck setzen, den unterstütze ich ja nach wie vor mit Geheimdienstinformationen, mit Militär, mit Geld, den kann ich, da habe ich einen Hebel, den kann ich unter Druck setzen. Ha, jetzt finden die Europäer das gar nicht so gut. Ha, Moment, was machen wir denn mal? Moment, wie der Wladimir Putin bombardiert jetzt die Ukraine? Ja, das geht ja jetzt auch nicht rückwärts. Und so geht das ja immer hin und her. Und ich fürchte, das wird auch noch eine Weile so hin und her gehen.
Ja, der Krieg gegen die Ukraine ist natürlich hier bei uns ein Riesenthema. In den USA, muss man dazu auch sagen, ist es nicht ganz so präsent bei vielen. In deinem Film sagte das ja auch einer, naja, der Sheriff sagt das in Texas, ne? Naja, das ist ja schon sehr weit weg. Gibt es denn da Themen, wo, ich kann mir vorstellen, ich kenne das ja noch aus eigener Erfahrung als Korrespondent früher, dass Redaktionen anrufen bei dir und sagen, ja, hier ist ein großes Thema, hier alle fragen sich, was da los ist und du denkst, naja, aber hier in Amerika kratzt das gerade keinen so richtig. Gibt es da Themen, oder wo du sagst, das sind Themen, die hier wirklich in den USA, wo du lebst und arbeitest, hochgefahren werden, die bei uns wiederum nicht so ein Interesse finden?
Ehrliche Antwort? Ja, also seit Donald Trump im Amt ist, ist es viel, viel mehr geworden. Ich finde es so bezeichnend. Ich war vorher ja Korrespondentin in Brüssel. Ja. Und bei Europapolitik haben alle immer spitze Finger, weil es ist irgendwie kompliziert und man weiß jetzt auch nicht so genau, wer da jetzt mitreden darf oder kann oder wie oder was. Und da ist es meistens so, wenn die Korrespondenten in Brüssel sagen so, also Freunde, das ist jetzt wirklich wichtig, weil das betrifft auch, sagen wir mal, Renate in Wuppertal. Dann sind die Redaktionen dankbar für die Einschätzung und dann kommt man da auch zusammen. Bei Amerika, und es wird euch beiden ja sicher ganz oft so gehen, habe ich das Gefühl, dass das so ist wie mit 80 Millionen Bundestrainern zur Fußball-WM. Also jeder, der schon mal irgendwie einen Hamburger gegessen hat, einen Film mit Brad Pitt gesehen hat und ein Lied von Taylor Swift im Radio gehört hat, ist vorne dabei. So. Und das ist schon manchmal schwierig, dann zu sagen, ja, ich verstehe das, also Ukraine-Krieg verstehe ich eh, dass das für Europa ein großes Thema ist, aber in der Tat für die meisten Amerikaner halt nicht. Und bei einigen anderen Themen, gerade mit Trump, ist es jetzt schon so, dass wir und ich dann manchmal warnen und sagen, ja, das wirkt jetzt wie so ein Aufregerthema, aber das ist es eigentlich, wenn man mal das ganze Getöse rechts und links weglässt, nicht. Und im Gegenzug, die Themen, die wirklich Einfluss haben werden, die sind oft wirklich kompliziert und schlecht, in unserem Fall zu bebildern fürs Fernsehen. Da hat man es dann ein bisschen schwerer, ja.
Ja, aber auch
umso besser, dass wir drüber reden können.
Ja, ja, wir freuen uns wirklich sehr, dich heute zu Gast zu haben.
Der Podcast. Aber es ist auch so viel. Ich habe auch mit Freunden in die Staaten gesprochen, die sagen, na, diese Flood-the-Zone-Konzept, die haben gesagt, ey, ich habe einen Job, ich habe eine Beziehung, ich habe Kinder, ich habe was auch immer und ich habe nicht genug Zeit mich und genug Emotionen, mich immer so aufregen über jede neue Schlagzeile, die rauskommt, weil es ist so viel den ganzen Tag lang rausgehauen. Und Leute können einfach, wie eine Freundin zu mir gesagt hat, ich muss das manchmal einfach ausschalten.
Und ich kann das total gut verstehen, weil es ist ja tatsächlich so, wir haben ja, also klar, Augen auf bei der Berufswahl, bei mir geht es jetzt nicht, aber...
Ich kann sagen, du kannst
aber,
das ja
nicht
bei
so mir schlecht, bei mir schlecht, aber ich kann das total, es geht mir ja genauso. Ich habe ja auch ganz viele Freunde, die sagen, ich habe ja mittlerweile morgens Angst, das Handy anzumachen, weil na klar, ne, also wie so ähnlich, Deutschland geht irgendwann ins Bett und geht schlafen und wacht dann am nächsten Morgen auf und kriegt erstmal mit, was bei uns noch so alles ins Internet gehustet wurde, ja. Und das ist natürlich, ich kann das total verstehen, dass man sich irgendwann denkt, so, ich brauche jetzt wirklich mal eine Pause. Und das bezieht sich aber auf das, was ich vorhin gesagt habe. Ich finde, da haben wir auch als Medien einfach die Verantwortung, dann genau zu differenzieren, was ist denn jetzt auch wirklich relevant und betrifft die Leute und was berichten wir jetzt und was ist wirklich nur Getöse und Aufregerpotenzial und stößt noch mehr in dieses Empörungshorn und bringt uns aber überhaupt nicht weiter.
Also deswegen, ich habe ein bisschen gehört am Wochenende, dass Trump und First Lady Melania waren in Rom bei der Beerdigung, der Trauerfeier für der Papst. Und es gab so viel Gerücht oder Trübel über Trumps Anzug, dass das dunkelblau war und nicht schwarz. Und ich dachte, echt jetzt? Also das ist das Thema, wo wir darüber diskutieren wollen, wenn so viele andere Sachen brennen. Und also das fand ich ein bisschen übertrieben und so viel.
Ja, aber ich glaube, es ist tatsächlich die
Genau, das ist das, was ich meine. Genau, das ist genau das, was ich meine. Guck mal, das ist ja einfach. Man sieht den, alle tragen schwarz, er trägt blau. Guck mal, Beweis, Donald Trump kann sich wieder mal nicht benehmen. Das ist einfach. Und dann sind wir sofort wieder in so einer Empörungsschleife. Meine Güte, am Ende des Tages ist es völlig wurscht. Wahrscheinlich hat er es sogar mit Absicht gemacht, weil er genau das wollte. Und wir fallen drauf rein.
Das ist, glaube ich, die große Herausforderung, die insgesamt im Umgang mit Populismus, sind wir in früheren Folgen auch schon mal drauf eingegangen, aber uns auch Medien vor eine Aufgabe stellt, die Stöckchen, die hingehalten werden, über welche springt man, über welche muss man springen, weil es sonst Grenzen verschiebt, die dann auch wieder schwer wieder zurückgeschoben werden können. Aber diese Empörungswelle, das nicht zu bedienen, ohne, aber letztlich ist es halt der Präsident der Vereinigten Staaten, unser wichtigster militärischer, aber auch wirtschaftlicher Partner außerhalb Europas und all diese Dinge, das macht es echt kompliziert. Würdest du sagen, nach wie vor ein Traumjob, Amerika-Korrespondentin?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall, bester Job, definitiv. Nein, also ganz im Ernst, also aus journalistischer Sicht ist das, was gerade passiert, wahnsinnig anstrengend. Schiffer, du hast am Anfang gesagt, man hat das Gefühl, es sind 100 Monate oder 100 Jahre. Also ich habe das Gefühl, meine Augenringe sind auch so.
Nein, du siehst nach wie vor großartig aus.
Danke. Nein, aber im Ernst, also es ist natürlich hochspannend, weil es genau so ist, wie ihr das beschreibt. Es ist nach wie vor der mächtigste Mann der Welt und der zieht Strippen und der trifft Entscheidungen und der True Socialt was im Netz. Und natürlich ist das jetzt auch, was das angeht, eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich war bei dieser Pressekonferenz mit Netanyahu, wo er da so nebenbei nach 8 Minuten gesagt hat, ja, and then we'll take over the Gaza Strip. Yeah. Also wir übernehmen jetzt den Gazastreifen und machen die Riviera des Nahen Ostens draus. Das war ja auch in diesen 100 Tagen.
Haben wir schon wieder vergessen, ja.
Und ja, so, und dann stehst du da und denkst so, Moment, hat er das jetzt gerade wirklich gesagt? Dann habe ich so nach rechts geguckt zu dem Kollegen, der neben mir steht und so, hast du das jetzt auch gehört eigentlich? Und man merkte dann so im Saal so ratter, 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 und bis es bei allen so einsackte. Und dann guckten sich alle so leicht verwirrt an, so hat er das wirklich gesagt. Und das sind halt so Momente, da sind wir auch alle aus dieser Pressekonferenz etwas konfus rausgegangen und hatten aber auch so das Gefühl, ja, History in the making. Und so, und wir sind dabei, und für Journalisten ist das natürlich toll. Und ansonsten sind die Vereinigten Staaten nach wie vor ein ganz spektakulär tolles Land. Tolle Menschen, tolle Natur, tolle Kultur, also ja. Auf jeden Fall habe ich einen Traumjob.
Das können wir auch nur unterstreichen, das ist auch unsere Erfahrung. Und natürlich, dass das ein tolles Land ist, Jeff, das kannst du wahrscheinlich gar nicht anders. Aber klar, du betrachtest es natürlich auch kritisch. Und,
genau, als Amerikanerin kann man, na, wenn das deins ist, dann guckst du vielleicht mit kritischer Augen.
Ich sehe das nicht unkritisch. Also ich gucke mir auch, was da gerade passiert, mit großer Sorge an. Und auch immer genau mit der Frage, wann ist der Moment, wo man sehr klar hinzeigen muss, weil sich da Dinge verschieben, die vielleicht irreversibel sind oder die dauerhaften Schaden anrichten. Hat man dann richtig drauf hingewiesen und drüber berichtet? Das sehe ich schon alles. Ich wehre mich nur gegen diese, und das ärgert mich auch tatsächlich, gegen diese Fundamentalkritik. Ja, Amerika, da kann man ja nicht mehr hinfahren. Das macht mich wirklich wütend, weil ich dann gerade aus der europäischen Perspektive den Leuten sage, ja, aber wo fährst du in Sommerferien hin? Nach Italien? Pizza essen? Pasta? Moment, ganz kurz nachgefragt nach Frau Meloni. Und wer fährt eigentlich noch nach Österreich in Skiurlaub zu Herrn Kickl? Also ich finde es einfach falsch, ein komplettes Land wegen einer Führungsperson so abzuschreiben oder über einen Kamm zu scheren.
Zurückzufliegen, dass du vielleicht nicht reinkommst, weil man hört die ganze Geschichte jetzt von Leuten, die entweder sofort umgedreht sind und abgeschoben oder schlimmer, die landen im Haft für ein paar Wochen oder Monate. Machst du gar keinen?
Nee, habe ich tatsächlich gar nicht, weil wir haben diese ganzen Fälle, das kam natürlich auch alles bei uns an, in großer Aufregung. Und wir haben diese ganzen Fälle geprüft und es gab für jeden Einzelnen einen guten Grund und eine gute Erklärung, warum das so war. Und faktisch haben sich die Einreisebestimmungen, es hat sich vieles geändert, aber nicht die Einreisebestimmungen. Also man hat auch schon unter Biden, unter Trump 1 und unter Obama auf einem ESTA-Formular, wenn man als Tourist kam, beispielsweise Angaben machen sollen zu seinem Instagram-Profil, zu seinem TikTok-Handle und so weiter und so weiter. Also das ist alles ehrlicherweise nicht neu. So, ich hatte jetzt, wir hatten alle in den Osterferien, fast alle im Studio hatten Besuch. Meine hat einen neuen Einreiserekord aufgestellt, 7 Minuten. So, bislang war alles zwischen 20 Minuten und 4 Stunden möglich. Und die haben es sogar in 7 Minuten geschafft. Also ich glaube, jeder, der ganz normal als Tourist in die Vereinigten Staaten einreisen möchte, vorher sein ESTA nach bestem Wissen und Gewissen korrekt und ohne zu lügen ausfüllt und nicht irgendwelche, nicht zu Fuß über die mexikanische Grenze kommt und dabei sein komplettes Arbeitswerkzeug dabei hat oder nicht zu Fuß über die mexikanische Grenze kommt, aber nur noch einen Tag Aufenthaltsgenehmigung hat. Ja. Oder. Das sind natürlich alles Fälle, die wären aber früher auch schon aufgefallen. Wir hätten nur vielleicht früher nicht so viel drüber gesprochen.
Ja, knorrige berichtet. Und unfreundliche Einreisebeamten gab es auch schon wirklich sehr lange, kann ich mich erinnern, viele Erfahrungen gemacht, aber genauso gut auch sehr, sehr freundliche. Und ich hatte auch schon mal, ich glaube, zur US-Wahl im vergangenen Jahr war ich auch in wenigen Minuten durch. Da hat einer kaum müde nur mit der Schulter gezuckt und mich dann durchgewinkt. Also insofern, aber es ist ein guter Hinweis, Gudrun, dass man da eben auch nicht alles gleich, davor waren wir ja auch mal wieder, alles nicht gleich bäh, nur weil irgendwo Trump draufsteht oder in der Richtung ist, aber trotzdem, also grundsätzlich meine ich, aber natürlich gibt es unheimlich viel, was man da ja kritisch betrachten und begleiten muss, und ihr macht das im ARD-Studio in Washington wirklich großartig. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, mit der auch dein Film endet, nämlich wie viel wird bleiben von dem alten Amerika, nachdem ja so viel, wie richtet man seinen moralischen Kompass richtig aus bei all dem, was da gerade passiert? Ich schätze mal, eine richtige Antwort wirst du da noch nicht gefunden haben auf diese Frage, oder?
Nee, also ich glaube, es ist tatsächlich ein täglicher, Kampf ist vielleicht zu viel, aber es ist tatsächlich ein tägliches Justieren. Also es ist ein tägliches Gucken, Analysieren und dann Abgleichen mit seinem eigenen humanistischen Weltbild, mit seinem eigenen Demokratieverständnis und sich dann eben nicht in die Irre jagen lassen von irgendwelchen Nebelkerzen und das eigene Rückgrat stärken und im Zweifel durchdrücken. Ich glaube, das ist die einzige Chance, die man hat. Und vielleicht sehen wir das auch ein bisschen deutlicher demnächst noch in der amerikanischen Gesellschaft. Das ist natürlich so großartig, ich dieses Land finde. Das ist aber halt immer der Moment, wo ich denke, ja, ich bin aber auch sehr froh, Europäerin zu sein. Und ich weiß, wo ich stehe und wie ich dazu stehe. Und einstweilen begleite ich aber den amerikanischen Prozess und finde ihn spannend, bemerkenswert, teilweise beängstigend, und ich denke, wir müssen das sehr kritisch im Auge behalten, ja.
Und da macht er wirklich einen großartigen Job. An der Stelle auch nochmal einen sehr, sehr herzlichen Gruß an all die Kolleginnen und Kollegen. Einige kennen wir ja auch noch aus der Zeit in Washington da im Studio, allen voran du als Studioleiterin. Vielen, vielen Dank für die Zeit, dass du zu Gast warst in der heutigen Folge von Amerika, wir müssen reden. Der Hinweis nochmal, die Doku, von der wir ja ein paar Ausschnitte in dieser Folge gehört haben, von Gudrun Engel, ist zu sehen in der ARD Mediathek, schon jetzt. Also man kann direkt nach diesem Podcast direkt da einsteigen oder kommenden Montag, den 5. Mai um 20.15 Uhr nach der Tagesschau im Ersten. Absolute Klick- und Schauempfehlung, wirklich ein großartiger Film, tolle Reportage quer durchs Land, können wir unbedingt empfehlen. Bleibt uns nur noch, liebe Gudrun, dir gute Heimreise zurück nach Washington in unser altes Zuhause, dein jetziges Zuhause zu wünschen. Und alles Gute für die weitere Berichterstattung. Wir werden uns ja dann spätestens irgendwann mal demnächst sehr bald wieder in den Tagesthemen hören.
Vielen, vielen Dank für die Blumen und für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dank euch beiden.
Alles klar. In diesem Sinne, vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bei der heutigen Folge. Klickt rein, schreibt uns die E-Mail-Adresse wie immer in den Shownotes oder bewertet auch diesen Podcast. Wir freuen uns da sehr drüber und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Hallo, ich bin Melanie Böff aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion. Ihr möchtet wissen, warum Donald Trump die ganze Welt mit Zöllen überziehen will, weshalb genau das eine Weltwirtschaftskrise auslösen könnte und was seltene Erden aus China mit all dem zu tun haben, dann hat 10 Minuten Wirtschaft die Antworten.
Wenn man seltene Erden gewinnen möchte, dann hinterlässt das in der Regel massive, ich möchte fast sagen massivste Umweltschäden. Und deswegen sehen wir auch einzelne Staaten, in denen quasi mehr gefördert wird. China, da schaut man halt nicht so ganz genau hin.
In unserem Podcast beleuchten wir nämlich die großen und, ja, manchmal auch vermeintlich kleinen, aber dann doch wichtigen Themen aus der Welt der Wirtschaft für euch und wir ordnen sie ein. Jeden Werktag um 16 Uhr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Hört also gerne mal rein und bleibt informiert.